Big Show 663. Herrschaften, ich freue mich sehr, dass Christopher Kaas ein paar Minuten Zeit für uns hat hier. Kasi, servus.
Servus, hallo.
Kasi war hier, ist immer noch natürlich Trainer hier von Nomanoa Kukue. Was kannst du uns, Quali leider ausgeschieden gegen Tamara Sedancek, die gegen die man verlieren kann, oder ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Wie ist die Quali gelaufen für die Noma?
Ja, Noma hat erste Runde gegen Ipek Öz gewonnen, war ein guter Erfolg, war ein toughes Match, 3 Sätze und hat dann, wie ich finde, 2 Sätze gegen Tamara Sedancek ein sehr gutes Level gespielt. 1-6-4 für die Noma, 1-6-4 für Tamara Sedancek. Dann war eine lange Regenpause und aus der Regenpause ist die Noma dann nicht mehr ganz so gut rausgekommen. Dritter Satz war dann für Sedancek, aber das ist ein Ergebnis, das völlig in Ordnung ist und für Noma gute, solide French Open. Geht natürlich auch darum, hier auch die ein oder andere Erfahrung zu sammeln. Und es hat nicht viel gefehlt, um Quali-Finale zu spielen, hat sie noch nicht gemacht. Und von dem her kann sie da auch viel Positives mitnehmen.
Kasi ist als Experte für Servus TV während des ganzen Turniers hier. Und wir wissen aber auch, apropos Experte, dass du bei der Major League Baseball ganz, ganz dick drinnen warst oder immer noch bist, Kasi.
Ich spiele Fantasy-Baseball, ja, also genau, wenn mich das qualifiziert, mit einer amerikanischen Gruppe, also mit amerikanischen und kanadischen Tennisspielern, und das machen wir seit einigen Jahren. Dieses Jahr muss ich gestehen, dass es für mich wirklich eine schlechte Saison ist. Also ich bin jetzt, glaube ich, aktuell Letzter, das ist erschreckend, habe 2 der letzten 3 Jahre gewonnen, also habe schon den Anspruch, da beim Fantasy-Baseball vorne mitzuspielen, aber in dem Jahr, also das ist ein komplettes Off-Jahr und das müssen wir jetzt irgendwie drüber kriegen. Der Vorletzte und Letzte, glaube ich, zahlen Strafe, also von dem her zumindest Drittletzter muss ich irgendwie noch werden.
Lars Übel, wie wir wissen, New York Mets. Michael Kohlmann, wie wir wissen, Atlanta Braves. Von dir weiß ich es nicht, Kasi.
Du, ganz ehrlich, ich war immer Oakland A's-Fan. Das ist natürlich jetzt auch seit einigen Jahren nicht mehr ganz so lustig. Jetzt gibt es dann irgendwann den Umzug nach Las Vegas. Also von dem her, ich weiß nicht, ob ihr ein neues Team braucht. Das Gute ist ja bei Fantasy Baseball, dass du einzelne Spieler hast. Da sind ja die Teams dann fast schon egal. Das heißt, ich supporte mein eigenes Fantasy-Team und Oakland verfolge ich natürlich immer noch so ein bisschen aus alter Verbundenheit, aber mit relativ wenig Ambitionen dieses Jahr.
Du bist ein Man of many treats und ich weiß auch, weil dein Bub sehr, sehr gut Eishockey spielt, bist du auch im Eishockey ganz, ganz dick drinnen. Deutschland ist ausgeschieden im Viertelfinale gegen die Schweiz. Wir wissen, K.O.-Runde kann alles passieren bei einer Weltmeisterschaft. Wie ordnest du das Auftreten der deutschen Mannschaft ein, lieber Kasi?
Du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, hier die Eishockey-WM einzuordnen, aber ich habe es verfolgt, was mir einfach einen Riesenspaß macht. Ich finde, vom deutschen Team war das völlig in Ordnung. Wir haben Offensivkräfte entwickelt in der Vorrunde, wie ich es ganz selten gesehen habe. Ich habe dann auch immer Scorerliste geschaut und dann waren wir da mit 3-4 Spielern, Pföderl, Elis, Michaelis, die Reihe, der brutal funktioniert am Anfang. Natürlich dann JJ Peterka, Lukas Reichel, der Rosenheimer ist, den ich natürlich sehr verfolge. Papa vom Lukas ist ja auch der Trainer von meinem Sohn. Also von dem her, Lukas Reichel verfolge ich immer sehr, sehr interessiert und muss sagen, war super Vorrunde. Und dann gegen die Schweiz ist ein 50-50-Spiel. War schade, aber mir das Spiel war spannend bis zum Schluss. Ja, hab's gern verfolgt. War für mich eine tolle Eishockey-WM.
Wir sitzen jetzt hier am Dienstag, einen Tag nachdem Rafael Nadal möglicherweise hier sein letztes Spiel bei den French Open gespielt hat. Er hat sich ein ganz kleines Hintertürchen offen gelassen. Kasi, du hast das Spiel natürlich gesehen. Welchen Eindruck hast du von Rafa gestern gehabt? War es ein Abschiedseindruck?
Ja, das ist total schwer einzuschätzen, weil, also wenn man ihm genau zugehört hat und wenn man sich das angeschaut hat, dann ist es einfach so, er spielt einfach so unglaublich gerne und er würde gerne weiterspielen. Und wenn sein Körper ihm das erlaubt und er sich jetzt von Woche zu Woche wieder besser fühlt, klar, Olympische Spiele wird er spielen. Ich hoffe natürlich dann auch nicht nur Einzel, sondern auch Doppel mit Carlos Alcaraz. Wenn es so ist, dass er sich in der Zeit gut fühlt und er da irgendwie nochmal Motivation bekommt, er hat einfach auch, ganz ehrlich, noch zu gut gespielt, um aufzuhören. Und gegen 120 Spielern in dem Draw hätte er wahrscheinlich gestern mit der Leistung gewonnen. Ich finde es total schade. Ich finde auch, aber immer das Gefühl, die Franzosen haben für vieles eigene Regeln, ja. Ohne jetzt zu sehr ins Thema zu gehen, ja, hätte man auch gerne eine Regel aufstellen können, dass Rafael Nadal gesetzt wird. Wie die Regel ausschaut, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wenn du 10-mal hier gewonnen hast, dann gehörst du einfach gesetzt. Ja, egal, wo du stehst oder wie lange du nicht gespielt hast. Und von dem her, ja, also sehr, sehr schade, dass die beiden in der ersten Runde gegeneinander gespielt haben. Aber aus deutscher Sicht natürlich großartig, wie Sascha Zverev das dann gelöst hat.
Ja, du hast mir am Montag schon gesagt und ich glaube, viele Leute sind davon ausgegangen, dass Sascha Favorit ist. Aber es war dann doch nochmal, wenn du sagst, großartig. er war konzentriert, er hat seine Emotionen unter Kontrolle gehabt, er war einfach der bessere Spieler.
Ja, für mich ist Sascha Zverev hier der Turnierfavorit, weil es gibt so einen Favoritenkreis mit vielleicht 5 Spielern. Davon ist einer mit Rafael Nadal nicht mehr dabei. Aber wenn wir schauen, Jannik Sinner gibt es ein paar Fragezeichen gesundheitlich. Carlos Alcaraz jetzt auch nicht optimal die Vorbereitung gelaufen für dieses Turnier. Rom konnte er nicht spielen. Novak Djokovic in Genf war jetzt auch nicht so, sah auch noch nicht nach einem Grand-Slam-Sieger aus. Und Sascha Zverev, der hat Rom gewonnen vor 2 Wochen und der ist gut reingestartet und deshalb... Wenn ich mich festlegen müsste jetzt aktuell, wäre Sascha Zverev der, den ich dieses Jahr tippen würde für seinen ersten Grand-Slam-Titel jetzt hier in Roland Garros.
Jetzt haben wir hier im Vergleich zum letzten Jahr, ich renne heute auch mit kurzer Hose herum, aber das ist dumm. Im letzten Jahr bin ich mit Recht mit kurzer Hose herumgelaufen. Es ist deutlich kühler aus meiner Wahrnehmung. Es ist feucht, es wird wurscht sein auf den großen Plätzen, aber wird das einen Einfluss auf das Spiel von Sascha haben, denkst du? Zieht der Aufschlag weniger bei diesen Temperaturen? Wird sich es vielleicht eh noch ändern zum Guten?
Also ich hoffe jetzt mal, wir sitzen jetzt hier an einem, Dienstag, Tag 3. Also ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht die nächsten 14 Tage hier vom Regen begleitet werden. Von dem her, ja, natürlich wäre es für den Sascha auch schöner, wenn es ein bisschen wärmer werden würde, der Ball ein bisschen höher abspringen würde. Aber nochmal, auch gestern gegen Rafa Nadal bei den Bedingungen, er hat es super gelöst und deswegen das Wetterthema lassen wir jetzt mal außen vor. Ich hoffe einfach aus... persönlichen Interesse heraus, dass es irgendwann ein bisschen schöner wird und wärmer und nicht so viele Regenpausen sind.
Jetzt hat Angie Kerber gerade verloren. Die hat vor dem Spiel gesagt, schwierig, Linkshänder gegen Linkshänder. Du warst selber ein Lefty. Worin ist es tatsächlich schwieriger, wenn man als Linkshänder gegen einen anderen Linkshänder spielt, weil es einfach weniger Linkshänder gibt? Oder worin besteht da die besondere Schwierigkeit?
Also da muss ich dich korrigieren, Lefty war ich nicht, aber...
Du warst kein Lefty, ich habe dich jahrelang abgespeichert als Lefty.
Ich spiele Eishockey links, das zählt nicht. Golf spiele ich auch links übrigens. Also ich bin so ein halber verkappter Lefty, aber Tennis habe ich in der Tat mit rechts gespielt. Nein, es ist, ob Lefty gegen Lefty oder Rechtshänder gegen Linkshänder, es ist halt einfach so, man spielt deutlich seltener gegen Linkshänder und das macht es natürlich schwierig und ein bisschen herausfordernder. Wenn Linkshänder gegen Linkshänder oder Linkshänderin gegen Linkshänderin, dann ist es für beide ja irgendwo gleich. Aber diese Automatismen, die man sonst im Spiel hat, die greifen nicht. Und das ist eine gewisse Herausforderung. Und da geht es dann auch immer darum, wie man so ins Match reinstartet. Und das macht es dann vielleicht ein bisschen schwieriger.
Also wir haben ja schon Jahre gehabt, wo es kein Flutlicht gegeben hat. Das ist gar nicht so lang her. Das heißt, jetzt werden die Partien eigentlich bis zum Ende gespielt. Wir haben das bei Sebastian Ofner gesehen, der kurz vor Mitternacht fertig war am Sonntag. Nimmt das ein bisschen einen Charme von den French Open oder ist das ein zusätzlicher Charme?
Ja, ich finde es natürlich gut, weil warum soll es dann irgendwie mit 1:1 Sätzen nach Hause gehen um 21.30 Uhr, wenn es die Möglichkeit gibt? Und natürlich hat es jetzt hier mit dem Dach und dem Flutlicht auf Chatrier und der Night Session nochmal eine neue Dimension und auf den Außenplätzen. Ich finde es charmant. Es war auch, also wir haben natürlich fürs österreichische Fernsehen diese Ofner-Partie bis zum Ende begleitet und das war schon cool, also muss ich sagen. Dann haben wir gedacht, okay, wir haben das Flutlicht abgedreht, dann bin ich zurückgegangen ins Mediacenter und habe gesehen, dass der Daniel Altmaier noch spielt. Ja? Also das ist schon, ich finde es total lässig und für Fans, die dann ein Ground-Ticket haben, einen Ground-Pass und vielleicht den halben Tag warten mussten wegen Regen und dann einfach Lust haben, nachts noch Tennis zu schauen, ist es toll und ich finde, das gehört jetzt auch bei den Grand-Slam-Turnieren dazu.
Ganz starker Punkt, das mit dem Ground-Pass. Jetzt haben wir die Männer, haben wir erledigt. Schauen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Moment zu den Frauen, wo Iga Swiatek souverän gestartet ist, Aryna Sabalenka ist souverän gestartet, Elena Rybakina auch und Coco Gauff eigentlich auch. Aber ich glaube, Rybakina, Sabalenka und vor allem Swiatek, sind ein ganzes Level drüber? Können die sich nur selbst schlagen, bis sie aufeinandertreffen?
Warum hast Coco Gauff jetzt rausgenommen?
Weil ich Coco Gauff finde, ist athletisch die zweitbeste Spielerin hinter Swiatek, aber die hat solche Probleme, finde ich, mit der Vorhand. Nach wie vor, da muss schon alles zusammenpassen, so wie es halt letztes Jahr zusammengepasst hat bei den US Open. Aber du bist der Experte.
Nein, du, es ist deine Meinung. Mich hat es nur interessiert, weil ich die vier schon... Ich habe jetzt zum Beispiel auf Sandplatz eigentlich Coco Gauff noch ein bisschen vor Rybakina. Okay. Aber wahrscheinlich ganz oben, ja, braucht man jetzt auch kein Experte sein, Swiatek und Sabalenka, die sind natürlich die absoluten Top-Favoritinnen. Aber ich habe es jetzt nur explizit, weil ich Coco Gauff einfach auch gerne zuschaue. Ich finde, es ist eine großartige Spielerin, und deswegen lassen wir die da gerne dabei bei dieser Favoritenliste. Also ich habe da Swiatek, Sabalenka und Coco Gauff und würde mich jetzt auch überraschen, wenn wir nicht mindestens eine von den dreien dann auch im Finale sehen werden.
Jetzt warst du zwar kein Linkshänder, aber doch ein profunder Doppelspieler, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist super vorbereitet.
Ja, das ist in der Tat so. Und es hat in Madrid jetzt dieses Experiment gegeben, dass man zumindest den ersten Satz mal ein kleines bisschen kürzer macht, dass es keine Pausen mehr gibt beim Wechsel. Ist das, sieht man das als Doppelspieler mit Freude, dass was Neues probiert wird? Oder denkst du, sieht man das, die Idee ist ja, dass mehr Einzelspieler doppelspielen? Oder sieht man das als Doppelexperte, als Doppelspezialist eher mit Sorge, dass das Doppel früher oder später abgeschafft wird?
Ja, es ist natürlich jetzt ein großer Unterschied. Wenn du mich fragst als ehemaligen Doppelspieler, dann muss ich jetzt als Außenstehender sagen, ich finde da jede Innovation, die versucht wird, einfach spannend und interessant. Und das soll man ausprobieren, das muss man ausprobieren, um dieses Doppel auch spannender zu machen, aufzuwerten. Wenn du mich als aktiven Spieler gefragt hättest, hätte ich natürlich so eine gewisse Gefahr gesehen, weil du natürlich dann auch als Doppelspieler, ja, willst ja dann auch nicht, dass zu viele Einzelspieler spielen. Also da gibt es verschiedene Interessen natürlich, verschiedene Blickwinkel, aber für mich jetzt aktuell finde ich es erstmal spannend, wenn da rumprobiert wird, und das finde ich völlig legitim, und das kann dem Doppel nur gut tun. Und dann muss man halt immer mal wieder bewerten und schauen, ob es jetzt ein totaler Schmarrn war, was da ausprobiert wurde, oder ob das zielführend ist und vielleicht das Doppel dann auch so zukunftsweisend neu aufstellen kann.
Schaut's den Kasi an bei Servus TV. Einen habe ich noch, weil ich weiß, du bist auch ein großer Anhänger. Großer Anhänger des FC Bayern München. Und es deuten viele Zeichen darauf hin, dass sie endlich einen Coach gefunden haben. Ab welcher Nummer bist du ausgestiegen? Bist du schon bei Tuchel als Nummer 3 ausgestiegen? Lass mich in Ruhe, sag's mir dann, wer es ist.
Na, ich war total entspannt, weil ich fand, das hatte ja alles auch, wenn man es jetzt nochmal chronologisch bewertet, eine absolute Berechtigung. Ja, natürlich, Xabi Alonso hätte ich total gerne gesehen als Bayern-Trainer. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Julian Nagelsmann zurückgekommen wäre. Genauso hätte ich mich dann aber nach dieser erfolgreichen Champions-League-Saison gefreut, wenn es Thomas Tuchel weitergemacht hätte. Also, ich war da total entspannt. Ich habe das mit Thomas Tuchel total positiv und auch gern verfolgt, weil ich auch die Pressekonferenzen mir immer wieder angeschaut habe und fand, da war extrem viel auch dann Input und Information drin, und auch aus Trainersicht war das total interessant, also wirklich maximal spannend, und fand es super, und ja, war natürlich am Ende dann einfach Wahnsinn, wie man dann in Madrid ausgeschieden ist, aber da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, das habe ich jetzt so gerade so verarbeitet vor kurzem, und jetzt, wenn es Vincent Kompany wird, dann freue ich mich da genauso drauf und bin da sehr, sehr positiv. Und jemand, der lange erfolgreich als Leader unter Pep Guardiola gespielt hat, kann jetzt erstmal nicht so verkehrt sein.
Ich finde es spannend. Also das muss man den Bayern wirklich auch wieder zugute. Ja. Das finde ich eine spannende Lösung. Man kennt ihn noch nicht in Deutschland, und schauen wir mal, was er draus macht. Ich lese überall, Kasi, endlich bricht die EM-Euphorie aus. Und ich fahre durch München und denke mir, wo sehe ich das? Wo kann ich es entdecken? Ja, es gibt ein Plakat mit Joshua Kimmich, wo er für irgendeine Wurst oder für einen Grill wirbt. Ich weiß gar nicht, grill dich zum Europameister. Das ist die einzige Werbung, die ich kenne. Spürst du es in dir schon, diese EM-Euphorie?
Ja, also ich persönlich freue mich drauf. Ich habe auch bei der Ticket-Lotterie ein paar Tickets gewonnen für Achtelfinale. Da wird dann irgendwer spielen, ist mir auch total egal. Aber also in München natürlich, habe ich für alle Münchner Spiele, wie jeder andere auch, ganz normal beim UEFA-Ticket-Portal beworben. Herrlich. Und habe für ein Achtelfinale 4 Karten bekommen. 4 sind immer ganz wichtig, weil natürlich 2 Kinder, und da geht man dann auch als Familie hin. Und da freue ich mich selber schon sehr drauf. Deswegen bin ich auch in so Vorfreude und in einer gewissen Euphorie. Auch natürlich wegen Toni Kroos, wegen dem Comeback von Toni Kroos. Das finde ich fantastisch. Aber zuerst schauen wir natürlich alle Champions League Finale.
Wo du als Bayern-Fan.
Für mich ist es ein Win-to-Win. Ich freue mich als deutscher Fußballfan natürlich unglaublich, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Also ich würde mich riesig für Dortmund freuen. Aber ich muss natürlich auch jetzt sagen, als letztes Spiel von Toni Kroos für Real Madrid würde ich mich genauso freuen, wenn Toni Kroos das gewinnt. Also ich habe mir noch nie so entspannt ein Champions-League-Finale angeschaut, und ich werde danach ein Bierchen trinken und werde mich entweder für Dortmund freuen oder für Toni Kroos. So kann man es auch machen.
Es ist ein geiler Abschied von Kroos, super gemacht. Übrigens wird mein letztes Match werden. Es ist also vorbehaltlich der Nationalmannschaft.
Die EM muss er noch gewinnen dann. Das ist ja dann aber
Das ist jetzt wirklich die letzte Frage. Aber ich sehe ja keine Mannschaft, die wirklich deutlich...
3 letzte Fragen hast du noch.
Nein, ich mal schauen. Aber du hast ja gesagt, du hast Zeit.
Ich habe viel Zeit.
Pass auf.
Regnet, ja.
Ich sehe keine Mannschaft, die als Mannschaft deutlich über Deutschland zu stellen ist. Einzelspieler Frankreich. Einfach wegen diesem verrückten Sturm, die allein haben.
Ja.
Aber ich, für mich ist England. Es überhaupt nicht...
Sturm ist
glaubst du?
Ja, aber der Sturm ist nicht so verkehrt. Also wenn du da, was hast du da? Ein Rice, der absichert, vorne, und dann hast du Kane Bellingham drin, ja. Und dann hast du Foden und Saka, und dann hast vorne drin noch Harry Kane. Und dann haben aber einige noch nicht aufgestellt. Also England, Frankreich natürlich individueller absoluter Wahnsinn. Aber nochmal mit der Teamstruktur, mir gefällt es total auch, wie Julian Nagelsmann es angeht und wie jeder seine Position finden soll und wie er den Kader zusammengestellt hat, finde ich total spannend. Und deshalb, wie du es richtig gesagt hast, Deutschland muss sich da, glaube ich, hinter keiner Mannschaft verstecken.
Zweite, letzte Frage, weil mir fällt es gerade ein, wo du ihn erwähnt hast. Vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon Monate her, meine ich, dass du mit deinem Papa gemeinsam eine Veranstaltung moderiert hast, bei der Harry Kane zu Gast war. Wie macht sich der Harry Kane da unter den Fans? Ist er da entspannt? Wie ist der Harry?
Ja, beim Fanclub in Kirchweidach war das. Hat er großartig gemacht. Also für mich war es eine tolle Veranstaltung. A, natürlich als großer Bayern-Fan, das zusammen mit meinem Vater zu moderieren. Also genau genommen hat er moderiert und ich habe Harry Kane übersetzt. Aber das war super. Also Harry Kane hat es so gut gemacht, wie man es auch nur machen kann. Er hat sich danach, ich glaube, eine ganze Stunde lang Zeit genommen, hat Fotos gemacht, Selfies gemacht, hat Autogramme geschrieben. Also das war schon wirklich großartig, wie er sich da sehr fannah präsentiert hat.
Mir fällt keine letzte Frage mehr ein. Pause.